Was Thüringen liest, hört und schreibt. Der Podcast zur Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Also herzlich willkommen hier auf der offenen Sendefläche. Heute möchte ich Ihnen wieder eine Thüringer Autorin vorstellen, Frau Heike Böttcher aus Arnstadt.
Frau Böttcher, vielen Dank, dass Sie da sind. Wir haben lange gebraucht, zueinander zu finden. Ich hoffe, Sie haben es nicht als lästig empfunden, dass ich immer wieder angerufen habe oder so. Manchmal ist es so, wir haben uns kennengelernt bei einer Lesung des Thüringer Kommunalverlages in Arnstadt und dort haben Sie ein Buch vorgestellt, Freunde in der Nacht, auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen und das werden Sie dann auch näher vorstellen. Frau Böttcher, Sie sind selber Lehrerin.
Das stimmt.
Deutschlehrerin?
Deutsch- und Englischlehrerin an einer Regelschule.
Dann haben Sie natürlich in Ihrem bewegten Leben also viele Literaturströmungen behandelt und selber auch durch. Wie sind Sie denn selber zur Literatur gekommen in Ihrer Kindheit?
Ich habe eigentlich durch meine Eltern zur Literatur gefunden. Die haben also einen großen Bücherschrank gehabt, an dem ich mich dann auch reichlich bedient habe. Ich habe selbst sehr viel gelesen, so an mein erstes Buch, an das ich mich wirklich richtig erinnern kann. Das war Frank und Frank und Irene und Frank bleibt Kapitän. Ich hatte zwei gute Deutschlehrer, sowohl an der POS als auch dann an der erweiterten Oberschule. Und ich würde sagen, meine Deutschlehrerin damals hat so die Liebe zur Literatur eigentlich gelegt. Die ist so auch ein bisschen abgegangen von dem, was man so alltäglich hatte, was so im Pflichtkanon war. Die hat immer mal Empfehlungen gegeben. Und ich würde sagen, sie ist der Ausschlag dafür, dass ich Deutschlehrerin wurde.
Gut, war bei mir so ähnlich. Also da war es auch der Deutschlehrer beim Abitur, der gesagt hat, hier, gehen wir in die Richtung und sowas prägt natürlich.
Natürlich.
Wie sind Sie jetzt selber mit dieser Fähigkeit umgegangen, aus Ihren Schülern da einige herauszufinden und zu sagen, versuch doch mal.
Das ist ganz schön schwierig. Also ich muss natürlich auch viele Aufsätze lesen und versuche dort ihnen eigentlich nur Impulse zu geben. Jeder hat einen anderen Stil, jeder hat eine andere Art und Weise zu schreiben. Die Art und Weise, wie ich schreibe, muss nicht die der Schüler sein. Ich versuche, ihnen viele Angebote zu machen, auch sich mit kleinen Gedichten mal auseinanderzusetzen. Und da gibt es ja auch welche, die sich nicht reimen müssen. Also was weiß ich, angefangen von Elfchen oder Akrostikons oder so. Und ich denke, das nehmen viele Schüler gern an. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, so ein Scheiß. Das ist so.
Ist so,
ja. Das ist so.
Genauso sagen andere, Mathe ist auch so ein Scheiß. Also dass, die Menschen sind Gott sei Dank so verschieden. Mit welchem Autor, mit welchem Schriftsteller oder Schriftstellerin würden Sie denn gern mal so ein Gespräch führen oder einen Abend verbringen?
Egal, ob er noch lebt oder nicht?
Ja, egal, ob er noch lebt oder nicht.
Oh, da gäbe es einige. Ich würde gerne mit Michael Ende zusammensitzen. Ich finde, der hatte eine unheimliche Fantasie. Also ich bleib mal bei den Kinderbüchern. Ich würde auch gerne mit Astrid Lindgren sprechen. In der Erwachsenenliteratur, das ist schwierig. Ich kann die Frage gar nicht beantworten, weil ich auch immer Phasen habe. Mal lese ich Kriminalromane, mal lese ich historische Romane. Manchmal brauche ich auch einfach was, um abzuschweifen, um die Gedanken fließen zu lassen. Keine hohe Literatur, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da, ja.
Also Sie sind jetzt nicht auf einen Genre festgelegt?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist phasenweise.
So wie Sie es fühlen, sagen Sie heute Krimi oder so.
Ja, genau.
Oder mal Lyrik oder so.
Genau, und ich habe auch oft mehrere Bücher gleichzeitig rumliegen. Ja, Gedichte. Also ganz, ganz verschieden. Ist ganz, wirklich ganz verschieden.
Wenn Sie jetzt so in der Literatur unterwegs sind, wie würden Sie denn das Leseverhalten, die Entwicklung des Leseverhaltens bei Kindern heute einschätzen? Sie haben eine jahrelange Berufserfahrung auf diesem Gebiet und das Leseverhalten in den einzelnen Jahrgängen ist ja nicht immer gleich. Was ist Ihre Beobachtung da?
Also ich würde gerne auf meine jetzt kommende 7. Klasse eingehen. Die habe ich nach der Corona praktisch in der 5. Klasse erhalten. Und da waren viele Kinder dabei, die keine Lust hatten zum Lesen. ich denke, ich habe es ein bisschen geschafft, sie wieder zum Lesen zu bringen. Wir haben also mehrere Ganzwerke gelesen, Ganzschriften gelesen. Und zumindest die Eltern haben dann auch gesagt, ach, das war mal ein bisschen was anderes, als wir so als Kind lesen mussten. Ich habe zum Beispiel die Haifischszene gelesen und werde jetzt anfangen mit Allein in der Wildnis, wo ich dann eben auch praktische Dinge mit ihnen machen werde. Und ich denke, in den 2 Jahren hat sich das Lesen, die Einstellung zur Literatur, die Einstellung zum Lesen verändert. Aber es gibt wirklich viele Kinder, die nicht gern lesen. Wenn ich meine eigenen Enkelkinder angucke, davon habe ich 5. Also 4 davon sind begeisterte Vorleser, Leser, Zuhörer. Der Jüngste ist noch zu klein. Ich denke, es hat auch ganz viel mit dem Elternhaus zu tun.
Vorbildwirkung.
Und das war bei meinen Eltern so, das war bei uns zu Hause so. Wir hatten fast überall, fast in jedem Raum Bücher stehen. Und ich denke, wir haben unsere Töchter einfach dazu angeregt zu lesen. Und so machen wir das mit den Enkelkindern auch. Und so versuche ich es in der Schule auch. Also auch in meinem eigenen Klassenraum gibt es eine Bibliothek, eine Auswahl von Büchern, wo ich sage, guckt mal hier rein oder guckt mal da oder macht mal da.
Das ist ja, also die Vorbildwirkung, da muss ich Ihnen recht geben. Es gibt ja nach den Statistiken heutzutage nach wie vor, wird jedem 4. Kind in Deutschland nicht vorgelesen. Und das ist viel. Ne? Also für mich immer erschreckend, deswegen gehe ich auch als Leseopa in den Kindergarten und lese dort vor, um da so ein bisschen das Leseverhalten zu pushen. Aber die Vorbildwirkung, wenn sie nicht da ist, ist es schwer heranzukriegen.
Schwierig.
Aber es ist auch kein Automatismus. Ne? Also es gibt auch viele Kinder, die vorgelesen bekommen und die dann die Nase voll haben.
Was ich jetzt festgestellt habe, es gibt Kinder, die zwar nicht gern lesen, aber sich trotzdem für Literatur interessieren und die greifen auf Hörbücher zurück. Doch Hörbücher, wirklich Hörbücher. Und dann hat doch Literatur auch ihren Sinn erfüllt.
Das sind natürlich heute andere Möglichkeiten als damals, wo man nur über das Lesen Literatur empfangen konnte. Jetzt gibt es über die Hörbücher ganz andere Möglichkeiten, was natürlich nicht immer auch die Lesefreudigkeit fördert. Ne? Also man wird auch bequem. Ne?
Das stimmt, aber ich denke, lieber hören als gar nicht lesen.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Heike Böttcher ist heute Gast im Studio der Bücherbar. Sie ist Autorin und Lehrerin aus Arnstadt.
Frau Böttcher, jetzt, wie gehen Sie damit um? Es gibt ja auf dem Büchermarkt für Kinder und Jugendliche tausende Bücher jedes Jahr. Und sich da zurechtzufinden als Kind oder auch als Eltern oder auch als Lehrer, das ist ja nicht so ganz ohne. Wie gehen Sie, was geben Sie da für Hinweise, für Hilfen?
Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Wenn ich in die Buchhandlung gehe und für meine eigenen Enkelkinder besuche, bin ich überfordert. Also ich recherchiere im Internet, muss ich wirklich sagen. Ich lasse mir auch sehr gern Leseproben zuschicken und gucke dann erst mal. Oder ich bin auch mal 2 Stunden in der Bibliothek verschwunden und oder in der Buchhandlung und lese mich ein. Und entweder es erreicht mich oder es erreicht mich nicht. Ja. Und nur so kann ich das machen. Ich muss auch sagen, manchmal denke ich, wenn ältere Leute Bücher für Kinder kaufen, dass sie dann so auf die Klassiker zurückgehen. Damit erreicht man heute viele Kinder nicht mehr. Also mit einem Struwwelpeter, da verärgere ich heutzutage die Eltern und die Kinder gleichzeitig. Mhm. Und da würde ich so oft gern sagen, lassen Sie bitte die Finger davon. Lassen Sie es. Sie kriegen nur Ärger mit Ihren Kindern.
Die andere Seite ist natürlich, wenn man sich auf die ganzen Werbungen verlässt. Da gibt es so viele Literatur, die durch Merchandising und was weiß ich alles so aufgepusht wurde, wo man also auch Schwierigkeiten hat, dort die gute Literatur herauszufinden.
Tja, was ist gute Literatur?
Ja.
Und auch ein Bestseller ist in meinen Augen nicht immer gute Literatur, nur weil er sich gut verkauft.
Richtig, richtig. Das sieht man immer bei den Bestsellerregalen, ne? Wer steht da oben? Und wenn man den, meine Frau liest also sehr viel solche Bestseller und die sagt, ich weiß nicht, warum der auf Platz 1 gekommen ist. Ne? Also das sind, da geht es dann nach den Verkaufszahlen und nicht nach den, nach der literarischen Qualität. Ne? Das ist so. Frau Böttcher, Sie sind für ein Jahr, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber die waren in China.
Genau.
Und haben dort unterrichtet.
Richtig.
Was sind da Ihre Eindrücke, die Sie mitgenommen haben vom Leseverhalten der chinesischen Schüler? In welchem Alter waren die, die Sie da unterrichtet haben?
Also ich habe gar keine chinesischen Schüler unterrichtet. Ich habe an einer internationalen Schule unterrichtet. Und dort vor allem die deutschsprachigen Kinder, also Österreicher, Schweizer, Deutsche. Und es musste auch an dieser Schule immer ein Elternteil dieser Kinder nicht chinesisch sein, sonst sind sie gar nicht an der Schule aufgenommen worden. Aber im privaten Bereich habe ich eine junge Frau kennengelernt und die war einfach so eifrig. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Sie hat mir sehr viel geholfen. Ich habe sie beim Tai Chi kennengelernt und sie hat dann wirklich den Kontakt gesucht. Sie hat hervorragend Deutsch gesprochen, obwohl sie noch zur Schule ging und hat dann auch in Heidelberg studiert. Ja, die Angelika, die hat auch bei mir im Regal geguckt, was da vorhanden ist. Sie hat sich Empfehlungen geben lassen und sie war unheimlich fleißig. Also das kann ich gar nicht mit meinen hiesigen Schülern vergleichen, die dann meckern, wenn ich sage, bis morgen sollt ihr 10 Seiten lesen. Das ist leider so.
Das kann ich Ihnen nachführen. Ich habe mal in der Kinderbibliothek auch vor ausländischen Kindern gelesen, also Afghanen, Syrer und so weiter, die also schon sehr gut Deutsch konnten. Und nachdem ich die 5. Seite gelesen habe, habe ich dann gefragt, was ich alles verstanden habe. Ich habe Kalif Storch gelesen, ja, okay. Weil ich dachte, passt so. Ne? Dann habe ich gefragt, was sie so verstanden haben. Und da waren die erstmal still und dann hat das eine Mädchen gefragt, sag mal, wie viele Seiten hast du denn jetzt vorgelesen? Ich sage, 5. Da waren die sprachlos. So viele Seiten hintereinander vorgelesen habe. Aber bei denen war das Vorlesen zu Hause auch nicht in, ja, also gar keine Tradition. Also da kommt ja auch kulturell was anderes hier in die Schulen hinein, wenn solche Traditionen nicht da sind. Die müssten neu entwickelt werden und das ist natürlich ein ganz schwieriges Kapitel. Gut, Frau Böttcher, da müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Das ist jetzt nicht die Aufgabe hier unserer Sendung. Sie haben, obwohl Sie tausende Kinderbücher kennen, sich irgendwann hingesetzt und haben ein eigenes Buch geschrieben, Freunde in der Nacht. Ja. Was hat Sie bewogen, selbst ein Buch zu schreiben?
Ja, eigentlich war es meine Enkeltochter. Nein, ich habe wirklich schon immer gern geschrieben. Ich habe viele Gedichte geschrieben, ich habe Kurzgeschichten geschrieben, aber die sind alle nur in einer Klatte gelandet. Und zu Corona-Zeiten, vielleicht kann man sich noch daran erinnern, durfte nur eine Person eine Familie besuchen. Also bin ich zu meiner Tochter und ihrer Familie gefahren und dann hat die Enkeltochter gesagt, Mimi, erzähl mir bitte eine Geschichte. Und dann habe ich eine Geschichte erzählt und noch eine, sodass also auch das Buch ein bisschen dort angelehnt ist, wo sie wohnen. Und dann habe ich gedacht, du hast aber noch mehr, du kannst doch nicht nur für eine das machen. Und habe angefangen, diese Geschichten aufzuschreiben. Und diese Geschichten habe ich dann gesammelt, habe sie mit einer Freundin zusammen auch illustriert und habe sie nur für meine Enkelkinder gehabt. Und dann haben alle gesagt, das ist eigentlich zu schade. Hast du nicht Lust, das zu überarbeiten und die Namen zu verändern und so ein bisschen zu neutralisieren und das wirklich herauszugeben? Und so ist das eigentlich entstanden. Mhm. Also aus der Lust heraus, etwas zu erzählen, meine Fantasie zu benutzen, ist es entstanden, dass es dann letztendlich ein Buch gab.
Und Frau Böttcher, wenn Sie es geschrieben haben, also da gab es schon also erstmal Vorschusslorbeeren, dass es gut war.
Aber Vorschusslorbeeren ist so hochgegriffen. Es war einfach nur so, dass man sagte, es ist zu schade, wenn du das nur in der Schublade hast oder eben nur
fünfmal. Gab es dennoch jemanden, der da auch mal kritisch drüber geschaut hat? Also meine Frage jetzt, wie gehen Sie mit Literaturkritik gerade jetzt zu Ihrem Werk um? Hat es überhaupt welche gegeben?
Also bevor, ich wollte das Buch gerne herausgeben und musste mich also auf die Suche nach einem Verlag machen. Ja. Und dann bin ich an den THK-Verlag gekommen, einfach weil er in Arnstadt sitzt und ich ja dort wohne. Dort wurde das Buch im Manuskript eingereicht und es gab also eine Kommission von Autoren, die da reingelesen haben und haben dann gesagt, ja, das könnten wir uns vorstellen, dass wir das Buch hier im Verlag auch drucken lassen und dann verlegen. Das heißt, da wird hoffentlich mal jemand kritisch drüber geguckt haben.
Aber es ist jetzt keine Kritik so an Sie herangetragen worden.
Eine Freundin hat mal gesagt, ach, als das und das passierte, da habe ich es dann weggelegt. Das war mir dann zu ausgedacht. Und ja, aber es muss ja nicht jedem alles gefallen, oder?
Nee, muss es nicht, Gott sei Dank. Nee. Und das ist natürlich schön, wenn das so angenommen wird und dann vielleicht war so ein paar Wortwahl oder ein paar Sichten, die man verändern muss, um das Buch dann druckfähig zu machen.
Ja, das hat ein guter Freund von mir gelesen, der hat dann ziemlich heftig mitunter mit mir Gericht gehalten und hat dann gesagt, ah, nee, so kannst du das nicht machen und guck hier nochmal drüber und dann angemerkt und hier musst du nochmal und hier hast du dich auch vertan, da hast du mal das Personalpronomen verändert, dass das Gespenst dann plötzlich mal ein Er war und nicht mehr ein Es. Das ist schon vorgekommen, natürlich, weil ich ja einfach geschrieben habe. Ich habe also so, wie es mir in die Hand floss, quasi losgeschrieben. Und das gab schon Leute, die da kritisch drüber geguckt haben.
Ja, und das passiert natürlich, wenn man jetzt so eine umfangreiche Geschichte schreibt, dass man da gerade mit diesem Pronomen, das ist ja noch der einfache Fehler, ne? Also ich hatte mal einen, wo der Hauptdarsteller am Anfang Otto hieß und am Ende Manfred, ne? Also, und der Auto hat es nicht gemerkt. Also sowas passiert natürlich auch, ne? Oder dass bestimmte Handlungsstränge da nicht mehr zusammenpassen. Also Sie haben den THK-Verlag gewählt, sind scheinbar auch damit gut gefahren. Denn die Nähe, klar, in Arnstadt muss man jetzt nicht irgendwo rumsuchen. Aber gerade die Suche nach einem Verlag ist ja nicht so ganz einfach.
Ne? Genau, die ist nicht einfach. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte echt Glück. Ich habe mich an den THK-Verlag gewandt und die haben reingeguckt und haben gesagt, wir nehmen das. Ich musste nicht suchen.
Dann haben Sie vorhin gesagt, Sie hatten also Ihre Geschichten, bevor sie in den Verlag ging, hatten Sie die schon illustriert. Das heißt also, Freundinnen haben da Bilder zugemalt.
Eine Freundin, die hat Bilder gedruckt, also wirklich einfach einen Druck gemacht. Und das war aber wirklich nur so als Weihnachtsgeschenk. So dass wir uns da auch nicht getraut haben und haben gesagt, nee, da müssen Fachleute ran. Also das Buch hat ja dann noch eine Illustratorin in der Hand gehabt, die Layouterin. Und ich muss sagen, wir drei Frauen haben also super zusammengearbeitet. Das ist wirklich unser Vorteil, glaube ich, dass wir ganz schnelle Absprachen treffen konnten, dass die eine Idee noch angebracht hat und die andere hat gesagt, jawohl, das machen wir so. Das war eine super Zusammenarbeit.
Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass Sie sagen konnten, zu der Geschichte möchte ich gern dieses und jenes Bild. Ja?
Genau.
So.
Ich hatte für mich eine Tabelle gemacht und hatte kurz zu jedem Kapitel geschrieben, worum es geht. Und eine Idee, was könnte auf dem Bild sein. Dann hat die Illustratorin eine Skizze gemacht, hat mir das zugesendet. Und dann habe ich gesagt, ja, genau so. Oder da ist mir zu viel drauf. Manchmal war es mir zu viel. Und ja, und dann hat die Layouterin unser beider Werk gehabt und hat es dann in irgendeine gute Form gekriegt. Und dann hat sie eigene Ideen reingebracht. Zum Beispiel findet sich die Farbe des Covers immer in der Überschrift wieder, das erste Wort immer wieder. Also das waren so Ideen, die dann einfach im Prozess entstanden sind.
Die hat der Illustrator oder der Grafiker eher im Blick als der Autor.
Ja, genau.
Ne? Und das ist auch seine Aufgabe. Ne? Der Autor soll schreiben und die anderen sollen gestalten. Das ist, wenn da die Chemie stimmt, ist eigentlich der Erfolg des Buches vorherprogrammiert. Ne?
Das hoffe ich ein bisschen. Nein, aber zum Beispiel haben die Illustratorin und ich bei mir am Wohnzimmertisch gesessen. Ja, wie soll denn eigentlich dieses Gespenst aussehen? Und dann haben wir beide Skizzen gemacht und haben uns dann darauf geeinigt, okay, dieses Gespenst hat 6 Finger. Weil es ja 6 plus 6 ist 12 und es wacht immer um Mitternacht auf, also hat es diese Zahl 12. Das zieht sich durch das ganze Buch durch, also die Zahl 12. Und dann haben wir gesagt, okay, das kriegt einfach 2 Püschel auf den Kopf und so ist das Ganze entstanden. Also wir haben da wirklich Hand in Hand gearbeitet.
So, jetzt wissen die Hörerinnen und Hörer schon, es geht um ein Gespenst.
Ja.
Mehr wollen wir vielleicht erstmal nicht verraten, aber ich würde Sie trotzdem bitten, dass Sie ein, zwei Abschnitte aus dem Buch vorlesen.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Heike Böttcher ist heute Gast in der Bücherbar und sie liest aus ihrem Erstlingswerk Freunde in der Nacht.
Das mache ich gern. Da gestern hier so ein großes Unwetter war, wie ich hörte, habe ich gedacht, vielleicht gibt es das Unwetter. Oder den Tag nach dem Unwetter. Jetzt finde ich es nicht. Ich finde es nicht mehr.
Ganz ruhig. Okay.
Noch ein Gespenst. Bong, bong, bong. 12-mal schlug die Kirchturmuhr und das Gespenst erwachte frisch und munter, jedoch mit einem kleinen Nieser. Hatschi! Und schon war es vollkommen munter. Puko flog grüßend an den anderen Bewohnern der Kirchenburg vorbei, schlüpfte durchs Schlüsselloch und landete auf dem Burghof. Irgendwie sah der in dieser Nacht anders als sonst aus. Was waren das für große, schimmernde Stellen auf dem Boden? Die waren doch gestern noch nicht da. So etwas hatte das Gespenst in seinem bisherigen Leben hinter dicken Mauern noch nicht gesehen. Es hatte keine Erklärung dafür, was es sah. Puko flog scheu näher und erblickte ein anderes Gespenst. Wo kommt das denn her? Erschrocken flog Puko ein Stück zurück und auch das andere Gespenst tat dies. So ging es eine ganze Weile, bis Puko bemerkte, dass das andere Gespenst immer genau das machte, was es selbst tat. Schlug Puko einen Purzelbaum, so konnte es aus den Augenwinkeln beobachten, wie auch das andere Gespenst auf den schimmernden Stellen einen solchen machte. Flog es näher, kam auch das andere Gespenst näher. Entfernte sich Puko, so flog auch das andere Gespenst weg. Warum, so fragte sich Puko, macht es eigentlich immer genau dasselbe wie ich? Es nahm all seinen Mut zusammen und rief, »Hey, du, wer bist du? Und was tust du auf meiner Kirchenburg? Ich habe mir dieses Anwesen als mein Zuhause ausgesucht. Aber wir könnten natürlich Freunde sein und zusammen hier oben wohnen.« Aber das andere Gespenst blieb stumm und reagierte überhaupt nicht. »So eine Frechheit!« Puko versuchte noch einmal, mit dem anderen Gespenst in Kontakt zu kommen. Er hielt aber wieder keine Antwort. Verärgert und maßlos enttäuscht, flog es ganz nahe an die schillernde Fläche heran, sodass sich die Oberfläche ein wenig kräuselte. Sofort verschwamm das andere Gespenst, bis es ganz verschwand. »Och«, rief Puko unglücklich, »wieder niemand zum Spielen da. Schade.«
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Das war Staubkind mit dem Titel Mit Kinderaugen. Den haben wir schnell dazwischen geschoben und jetzt setze ich das Gespräch mit Frau Böttcher fort.
Sehr nette Geschichte, macht neugierig.
Es geht und natürlich weiter.
Ja, natürlich geht es weiter. Sie haben aber beim Gestalten darauf geachtet, dass es immer so kleine Geschichten sind.
Also. Genau, es sind in sich geschlossene Geschichten. Die beginnen immer um Mitternacht und enden um 1 Uhr. Sie beginnen im Prinzip alle auch mit diesem Bong, Bong, Bong oder mit den 12 Glockenschlägen und enden dann um 1 Uhr. Dass das Gespenst müde wird und sich hinlegen muss. Und ich denke, damit hat es einen Wiedererkennungswert. Wenn man es vorliest, kann man also wirklich diese eine Seite oder diese anderthalb Seiten gut vorlesen und dann ist es gute Nacht. Das Gespenst geht schlafen und du auch zum Beispiel. Aber insgesamt hat das Buch schon einen Handlungsstrang. Also es ist schon so, dass man das Buch von vorne nach hinten lesen kann.
Und Sie haben die Kirchenburg Walldorf ausgesucht.
Genau.
Wenn Sie jetzt nach Walldorf gehen und dort vorlesen, ist das ganze Dorf auf den Beinen.
Na, zumindest sind schon einige Bücher dort käuflich erworben worden. Mhm. Das ist wirklich so.
Warum haben Sie sich Walldorf ausgesucht?
Weil dort meine Familie wohnt und weil dort diese Burg einfach so wunderschön ist. Da gab es ja vor etlichen Jahren einen Brand und die Kirche ist restauriert worden. Es ist wirklich so, dass dort Fledermäuse wohnen, verschiedene Sorten. Ich habe mich dann also auch mit Fledermausexperten in Verbindung gesetzt, damit ich da keinen Unsinn schreibe. Habe das wirklich kontrollieren lassen, welche Arten von Fledermäusen wohnen dort, wie viele 1000 wohnen zum Beispiel in Doosdorf, einem Dorf in der Nähe von Arnstadt, spielt alles eine Rolle. Also man erfährt auch ganz viel über das Leben von Fledermäusen und auch über andere Tiere.
Frau Böttcher, jetzt, wenn Sie jetzt diese Geschichte so verortet haben, dann schreit das natürlich jetzt zumindest aus meiner Sicht dazu, andere Orte auch aufzusuchen. Sie haben jetzt selber welche gesagt, wo Fledermäuse leben oder leben können. Muss man jetzt daraus schließen, dass in den Schubladen von Frau Böttcher da noch andere Fledermausgeschichten oder Gespenstergeschichten liegen?
Die ist schon fertig, ja. Die liegt.
Liegt?
Und? Die liegt. Lag sie ganz schön lange, fast ein halbes Jahr, einfach um nochmal aus dem Abstand heraus zu lesen, Fehler zu finden, denn dann wird es was. Und jetzt muss es noch illustriert werden, aber beide Damen haben sofort gesagt, ja, das machen wir gern. Die Illustratorin und eben auch die Layouterin haben sofort gesagt.
Gut, also ein Team ist entstanden, das also weitere Produkte jetzt noch vorbereitet.
Genau.
Frau Böttcher, ich frage Sie dennoch, wie halten Sie es mit dem Schreiben? Haben Sie feste Zeiten? Haben Sie bestimmte, ich will jetzt nicht sagen Marotten, aber Ideen? Haben Sie den Notizblock auf dem Nachttisch liegen, wenn Sie nachts aufwachen und haben eine Idee, schreiben Sie die auf? Oder wie ist es bei Ihnen?
Das mit dem Notizblock neben dem Bett, das stimmt wirklich. Manchmal habe ich irgendwie so eine Idee und dann mache ich mir einen Stichpunkt. Und meine Geschichten entstehen zunächst im Kopf. Also ich habe wirklich meine Geschichten im Kopf, die sind fix und fertig. Und dann setze ich mich hin zum Schreiben. Ich bin gern ein sehr zeitig Schreiber. Also sehr zeitig am Morgen, wenn alles noch ruhig ist, dann schreibe ich ganz gern. Also es kann durchaus nachts um 4 sein, dass ich da am Rechner sitze und schreibe. Ich schreibe also nicht mit der Hand, sondern ich schreibe wirklich am PC.
Also der frühe Vogel sozusagen.
Vielleicht. Mal gucken, wie viele Würmer wir finden.
Da sind Sie aber nicht der Einzige. Das wäre jetzt mal so ein interessantes Bild, wie viele Leute sitzen früh um 4 und schreiben. Und das wären bestimmt eine ganze Menge.
Gut möglich.
Weil viele so die Ruhe haben müssen, ja, und keine Nebengeräusche. Und dann läuft es am besten. Sie sind aber jetzt nicht der Typ, der jeden Tag sich hinsetzt und
sagt,
jeden Tag 500 Wörter
schreiben. Nein, gar nicht. Nee,
gar nicht.
Gar nicht. Also das Buch ist im Prinzip in wenigen Wochen entstanden, sage ich mal. Dann hat es gelegen, dann wurde es nochmal von mir überarbeitet. Da findet man selbst dann schon Fehler, dass Sätze doppelt sind oder dass irgendwas im Bezug nicht stimmt. Nein, also ich bin niemand, der sagt, heute 50 Seiten oder 50 Wörter oder was, das geht gar nicht. Ich bin Lehrerin, ich habe manchmal so viel zu tun. Auch wenn es immer heißt, Lehrer sind ja mittags zu Hause, aber das stimmt einfach nicht, dass ich das gar nicht machen kann.
Wie ist es denn bei Ihnen? Also mir geht das da so, wenn ich irgendeinen Aufsatz geschrieben habe oder irgendeinen Beitrag fürs Radio, irgendwann will ich den fertig haben und dann gucke ich den erstmal nicht mehr an, egal wie er aussieht.
Genau.
Ja, und dann muss man da so einen Haken dran gemacht haben, erstmal aus dem Bewusstsein, ich habe das geschafft, fertig. Mhm. So, mit allen Tücken und Lücken, die da noch drin sind. Machen Sie das auch so?
Genau so. Ja. Und dann bleibt es auch wirklich ein Vierteljahr liegen und ich will dann erstmal nichts damit zu tun haben und dann nehme ich mir das nochmal vor. Also so war es bei Freunde in der Nacht und so ist es jetzt auch beim zweiten Buch.
Das können Sie natürlich bei Aufsätzen und Klassenarbeiten
Nein,
nicht machen.
Nein, da habe ich vom Tag des Prüfungsaufsatzes bis zur Kontrolle genau 7 Tage oder so.
Sie haben dieses Buch im vergangenen Jahr, ist es rausgekommen?
Im November, genau.
Im November und in einer Auflagenhöhe. Nee, sagen wir nicht. Tun wir weg. Auflagenhöhe spielt keine Rolle. Haben Sie daran gedacht oder ist das für Sie jetzt so eine Frage, dieses Buch bei Ihnen im Unterricht zu verwenden?
Nein. Da fehlt es mir an Selbstbewusstsein. Nein, ich glaube, meine Schüler, die sind da schon zu groß. Ich fange ja mit der Klasse 5 an. Das heißt, meine eigene Klasse, die wusste es und das allererste Buch, was ein Schüler, also was überhaupt gekauft wurde, hat wirklich durch Zufall ein Schüler in Arnstadt auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Und dann kam er natürlich sehr stolz und hat gesagt, ich habe das Buch von Frau Böttcher. Und dann fragte ich die Klasse, soll ich ein Stück draus vorlesen? Und da war das dann schon, oh ja, bitte lesen Sie ein Stückchen. Und da kommen wir eigentlich auf Ihre Frage vom Anfang zurück, dass ich glaube, dass sich Kinder immer noch sehr gern vorlesen lassen. Und dann können sie einfach ihre Fantasie benutzen. Und als ich jetzt in den Grundschulen, in einigen Grundschulen schon las, habe ich immer weißes Papier und Bleistifte dabei gehabt und habe gesagt, bevor ich anfange, wie stellt ihr euch denn ein Gespenst vor? Und habe sie einfach zeichnen lassen. Und ich hoffe, dass das die Layouterin hinkriegt, dass wir diese Gespenster dann wirklich einfügen können. Und es gibt so ein paar Besonderheiten in dem Buch. Es gibt zum Beispiel eine Seite, wenn die Fledermaus in ihr Winterquartier fliegt, dann ist eine leere Seite und das Gespenst überlegt nochmal, was es sich so alles überlegt hat, woran es sich gern zurückerinnert. Und da sollen die Kinder bitte selber das malen, woran sie sich gern erinnern, von dem, was sie bisher lasen oder vorgelesen bekommen haben.
Also ein Buch, das auch zur Interaktion auffordert sozusagen.
Ja, ich weiß, dass es einige Leute gibt und sagen, nein, in Bücher wird nicht geschrieben und Bücher wird nicht gemalt, das weiß ich. Dann müssen Sie das mit dem Eigentümer des Buches verhandeln. Ich bin der Meinung, und so sehen auch meine Bücher aus, ein Buch ist auch ein Werkzeug oder eine Gedächtnisstütze. Manchmal markiere ich in Büchern, die mir selbst gehören natürlich nur, auch irgendwelche Textpassagen, weil ich sage, die sind gut und jawohl, das ist eine Lebensweisheit, die möchte ich gerne für mich behalten. Und deshalb möchte ich gern, dass die Kinder ihr Gespenst oder ihr Erlebnis, was sie bis dahin besonders gut fanden, hier zu Papier bringen.
Und vielleicht die Idee aufgreifen und selber eine Geschichte daraus entwickeln. Das ist ja auch, das bietet sich ja förmlich
an. Das bietet sich an, ja. Das bietet sich wirklich an.
Wie viele Seiten hat das Buch?
Oh, 100.
100?
Nein, 93, 100.
Mit sehr schönen Bildern. Also das reizt natürlich auch nochmal zum Lesen, so dass es also nicht nur Textpassagen sind. Das merke ich also auch immer im Kindergarten. Die Kinder wollen also Bilder haben.
Ne? Genau.
Die wollen also sich anhand der Bilder auch ein bisschen orientieren und da die Handlung nachverfolgen. Und dann bei Kindergartenkindern ist es immer, wenn ich das Bild zeige, ich bin der, ich bin diese, das will ich sein oder so. Ja, sofort diese Identifikation mit der Figur oder auch mit Nebenfiguren, das finde ich immer ganz spannend.
Deshalb haben die Figuren hier auch Namen, die gerade aktuell sind. Also Emma zum Beispiel, das Mädchen. Einfach weil das gerade ein Name ist, der so bei Schuleingangsphasenkindern sehr häufig vorkommt. Und ich habe noch auf was geachtet oder wir haben noch auf was geachtet. Ich wollte bei der Schrift gern eine Schrift haben, die dieser Schulausgangsschrift ähnlich ist. Also dass das A auch aussieht wie ein geschriebenes A und nicht wie ein falsch rumes E. Und auf solche Sachen haben wir dann einfach alle drei geachtet, dass das wirklich gut wird.
Frau Böttcher, vielen Dank,
dass
Sie da waren. Es hat Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Es hat mir schon Spaß gemacht, bei der Lesung da zuzuhören. Deswegen kam auch die Idee, Sie hier in der Bücherbar vorzustellen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit dem Buch und natürlich auch bei den Lesungen. Welche stehen da noch an jetzt in nächster Zeit?
Sogar in anderen Bundesländern. Meine nächste Lesung ist in Bayern.
Gut, dann drücke ich Ihnen die Daumen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Und wenn das nächste Buch da ist, dann würde ich Sie gern wieder hier begrüßen.
Sehr gern.
Okay, danke.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört.
Das war die Bücherbar für den Monat September. Heute mit Heike Böttcher aus Arnstadt, die für den THK Verlag schreibt. Ich fürs Einschalten und Zuhören wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zur nächsten Sendung, sagt Richard Schäfer. Die Sendung wird am kommenden Mittwoch zur gleichen Zeit wiederholt.